Okay, die Schwester, einige von euch haben gebeten, ich möchte sprechen über diese Frage der Stämme. Die Stämme Israels. Und es ist interessant, wiederum, dass dieses ganze Problem, es ist kennzeichnend sogar, gar nicht so sehr die Juden selbst beschäftigt, sondern wiederum in manchmal übertriebener Weise in ein Spielball, das geworden ist, von hin und her geworfenen Spekulationen über diese Sache, inmitten der Gemeinde des Christus. Denn es sind tatsächlich Spekulationen und keine prophetischen Hinweise und keine Realisten oder Realitäten aus dem Schoße Gottes her. Wie zeigen, sie sind ein Kennzeichen, die Juden selbst, beschäftigt das zunächst ganz anders, wir werden sehen noch wie. Nun, wir wissen ja, diese zum Teil aufrührerischen Darreichungen, Publikationen, Israel, wir in Israel, wir die Israeliten in Europa und so weiter. Ich denke an liebe Brüder, die persönlich liebe Brüder sind, wie der Fritz Braun, und dann unser lieber Pasulak, nicht wahr? Liebste Brüder, aber, was soll ich sagen, man kann ein lieber Bruder sein, und für uns erkenntnismäßig sind sie doch auf einer falschen Weichenstellung hinausgeraten. Was sollen wir sagen? Es ist doch so, dass nachdem das Nordreich erledigt war, die assyrische Gefangenschaft, da sind nicht alle irgendwie verschwunden. Es ist doch halt falsch, wenn wir sprechen von den verlorenen Stämmen, denn verloren, das wäre da verlegen. Wir müssen sagen, von den noch nicht sichtbaren, von den Verborgenen. Die sind verborgen, genau wie die, wie wir gesehen haben, wie die Bundeslade noch verborgen ist. Da sind ja viele Dinge wieder zurück. Viele sind ja hineingestellt inmitten des Judentums auch. Und umgekehrt, was aus der babylonischen Gewandtschaft zurückkam, das war nur der kleinste Teil der Juden, selbst wiederum. Die meisten waren ja dort in Babylon geblieben, hatten eine große Macht, auch kulturell. Von dort her kommt ja zum Beispiel dieser gewaltige babylonische Talmud, die Gesetzessammlung und Kommentar über die Gesetze. Und in der Zeit dort von Bar Kochba, des Aufstandes, wo auch der Rabbi Akiva sich geirrt hat und gemeint hat, dieser Sternensohn sei wirklich der Messias,
da war das
Bar Kochba. Und du nach Christus. Und dort war eigentlich dann erst die Trennung zwischen den Judenchristen und den Juden, als dieser falsche Messias kam. Da war eigentlich, das war der Prüfstein gewesen. Da war eine große Bewegung, da war eine mächtige Gestaltung dort in bei dem Paktreich in Perser drüben. Damals war Rom in einer großen Gefahr um der Juden willen. Man kann auch nicht sagen, und oft wird damit spekuliert, dass der Beginn des Jakobusbriefs an die Zerstreuten unter den Stämmen, das ist nicht so, dass nun der Jakobus genau gewusst hat, wo und wie. Das ist eine allgemeine Adresse, einfach. Das ist wie wenn heute der Dr. Naum Goldmann eine Adresse an das Weltjudentum adressiert. Oder der Gouverneur, der Bank von Israel, irgendwie ans Weltjudentum da sich wendet, für wiederum eine Kampagne, nicht mehr zu besteuern und so weiter, so Finanzhilfe und so weiter. Das ist ganz falsch. Denn sie waren ja früher schon immer dabei. Da war früher die von Marseille, von Cartagena, von Spanien, nachher sogar in Trier, der Mosel, überall waren sie schon dabei. Was hat denn Paulus gemacht? Er hat sich doch immer die Adressen der reichen, sagen wir mal, Präsidentenvorsteherschaften der jüdischen Gemeinde geschafft. Wenn er in Korinth war, da war er doch bei Aquila. Was heißt Aquila?
Adler,
ja. Da war da, die Juden waren damals schon führend in der Textilindustrie. Da hat er in seinem Verdienste gehabt. Adler & Company, Technisch Manufaktur, Stadionstraße sowieso. In Korinth.
Ja, so, lebensnah müssen wir uns die Sache doch betrachten.
Versteht ihr? Viel lebensnaher manchmal, als wie diese Sache. Und da war es doch wichtig, dort seine Frau, die Marquisane, war doch eine aus der Gemeinde von Rom. Und das hatte erstmals Berührung bekommen mit dem Wesen und der Gestaltung und dem Aufbau der jüdischen Gemeinde in Rom. Das war sehr entscheidend. Was sollen wir also sagen? Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass längst bevor diese jetzt derzeitigen Dinge da wegen Stämme und so weiter inmitten der Völker sind, dass das schon längst vorher war, das ist nämlich die sogenannte Britisch-Israel-Bewegung gewesen. Und es ist interessant auch daran zu erinnern, wie das entstanden ist. Da ist der letzte König von Juda, Zedekia, der hatte zwei Töchter. Und der Vormund dieser beiden Töchter war der Baruch, den ihr kennt von Jeremia her. Man sagt gewöhnlich Schreiber, das ist nicht wahr, er war mehr. Wir würden nach unserer Erkenntnis sagen, Baruch der Notar. So ist das vielleicht. Der war also Vormund dieser letzten. Dieser Töchter des letzten jüdischen Königs und hat durch sein Abkommen mit dem Belagerungsgeneral Nebukadnezar ein Abkommen gehabt, dass er durfte frei mit seinen Mündern, diesen Töchtern, das belagerte Jerusalem verlassen. Und ging mit ihnen herunter nach Joppe, Jaffa, Richtung Tarsis, Großbritannien. Bis dahin ist beglaublich die Historie. Jetzt kommt die Legende und sagt, dass irgendein irisch-keltischer Fürst, der habe die ältere dieser beiden Töchter geehelicht. Das ist Legende. Dann nach ein paar Generationen kommt dann wieder die Historie. Von dort her, der Strafe diesen keltischen Fürsten von, kam dann die Tudor, nicht wahr? Und dann die Stuarts und dann die Windsors. Also das heutige britische Königtum. Und da sagen sie, ja, darum haben sie auch den Stein Jakobs da, und dann haben sei die Verheißung des Jeremia und des Jesaja haben sich fortgesetzt, das Königtum werde nicht weichen aus David, und haben nicht gedacht, und das ist ja das Furchtbare, dass doch der Herr Jesus Christus nicht ja das Brot ist, dieses Königtum. Und da kommen sie noch und sagen, steht doch einmal da, seht doch einmal die Illustrierten und so, die Elisabeth, die Margarete sind doch aus wie Jüdinnen, nicht? Dann sieht man ja aus wie ein Jude und andere, wie sieht ein Jude und sieht nicht aus wie ein Jude. Gerade die heutige neue Generation, Willi, du warst doch manchmal, Israel ist ein ganz anderer Typus, nicht? Ja, kein Mensch würde meinen, das ist ein Jude zunächst. Also, wie sollen wir das sagen? Nun räumen wir vielleicht ein, dass diese Männer, diese Brüder, zu einem Teil könnten Recht haben insofern, dann wenn wir so gewisse Gebilde betrachten, ich denke da zum Beispiel an die Zeugen Jehovas, die bewusst nicht Christus in sich haben, Zeugen Jehovas, es ist denkbar, dass das tatsächlich nun Überbleibsel sind der verborgenen Stämme inmitten der europäischen Nationen, nach Amerika. Ich denke noch weiter, es ist sogar möglich, das Gebilde oder Angehörige, teilweise wenigstens eine Körperschaft, die geheilsam ist, die bewusst heilsmäßig, reichsmäßig ausgerichtet ist. Unser Gründer war ja ein Jude und wir haben viele höhere Heilsarmee-Offiziere, die aus dem Judentum kommen. Also diese Dinge können wir irgendwie hinstellen lassen. Nun kommt aber unsere Antwort, und da ist nun schön, dass wir wiederum unser Generalthema hineinstellen dürfen, das war wahr, wird wieder sein in Größen, nämlich die jüdische gläubige These, und das ist nun keine Spekulation, das ist eine Verheißungslinie, die sagt folgendes: Der Allmächtige werde zu gegebener Zeit auf siedelungstechnische Weise die Stämme irgendwie wieder sichtbar machen. Wie es damals auch war, versteht ihr? Nur in größerem Maße, weil das Reich dann jetzt sein von zumindest El Arish bis zum Euphrat, nicht wahr? Und darum auch die Besiedelung in größerem Ausmaß eben vor sich gehen wird. Wir haben ja gewisse Ansätze davon. Da ist dieser jemitische Stamm, von dem ja keiner etwas wusste zunächst, die sind ja mehr oder weniger gesammelt an, möchte ich sagen, angesiedelt zusammen, dort zwischen Beersheba und Ashdod, die marokkanischen Juden dort im vorderen Negev. Jeder, der dort war, weiß, dass die Aschkenasien, die Süddeutschen, Südwestdeutschen, Aschkenasien, deutschen Juden, einschließlich Österreich, irgendwas, Deutschböhmen und so weiter, sind meistens um Haifa herum, nicht wahr? Was will ich damit sagen? Was sein wird, war schon einmal, denn Gott hat doch damals in einer besonderen Ordnung der Dinge die Stämme angesiedelt. Und so meinen wir, dass das wieder so sein wird und dass da auch das unser großes Generalprogramm, möchte ich sagen, diese Konferenz auch von daher neu geschaut werden kann. Das ist dann keine Spekulation, das ist dann eine Verheißung. Und da kann man sagen, auch darüber steht nun als Mahnfinger und Motto, dass auch da wir einen längeren Atem möchten haben zum Abwarten. So viel zu dieser Frage.
Wenn ich verdächtigt würde, aus einem der Stämme zu sein,
Dann würde ich dich noch vorschreiben.
Erstens. Und zweitens könnte ich gleich noch sagen, aus welchem Stamm ich wäre. Es steht nämlich geschrieben, erstens, Issachar ist ein knochiger Esel. Zweitens, findet Issachar, Ruhe ist gut. Ich nenne mich auch. Und das Land lieblich. Ne? Stimmt auch. Aber jetzt kommt die Hauptsache. An irgendeiner Stelle lesen wir dann, da waren Männer aus Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Ja. Also, wir haben gesungen, erstens, die in deiner Gnade stehen, sind zum Höchsten auserwählt. Deine heiligen Kräfte lösen sie aus dieser Erde Schoß. Frei von jedem Bann des Bösen sind in dir sie rein und groß. Als Übergang zurück in unseren Alltag lassen wir uns aus dem Gesetz das für uns durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu geworden ist. Etliche Sahne. Christus ist ja durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, hat sämtliche Forderungen und Stücke des Gesetzes, das Gesetz als Ganzes, mit in sein Grab hinabgenommen, wie auch unsere Sünden. Und alles, was mit ihm gekreuzigt wurde, begraben wurde, hat der Vater in seiner Herrlichkeit mit seiner Auferstehung in einer Neuheit des Lebens und des Geistes an den Tag, ans Licht gebracht. Jetzt leuchtet uns das Gesetz bis und mit jedem Jota, jedem Buchstaben, nicht mehr als tötender Buchstabe auf, sondern als lebendig machendes Wort. In unseren Händen des Glaubens an diesem Christum verwandelt sich jeder sonst tötende Buchstabe in Geist und Leben. In unseren Glaubenshänden. Bei unseren Glaubensfalten. Dafür haben wir jetzt ein Musterbeispiel vor uns. Wir durften ja sehen, wie in gleicher Weise nicht nur irgendwelche Worte, die schönen und bekannten des Gesetzes, sondern selbst die Flüche des Gesetzes, im Augenblick, wo wir sie lesen, im Angesicht des Gekreuzigten, dass sich genau die gleichen Buchstabenfolge der Flüche des Gesetzes vor unseren Augen, in unseren Händen verwandeln im triefenden Segen des Heilsplanes Gottes. Direkt in die Grundlage des Heilsplanes Gottes. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund leben. Mit seinem Jüngsten wird er ihre Tore einhängen. Jetzt nicht nur eine Kostprobe in Form von Milch, das auch, aber auch schwere Speise für Erwachsene, im 3. Mose 14. Nämlich, Überschrift, das Gesetz des Aussätzigen am Tage seiner Reinigung. Am Tage seiner Reinigung. 3. Mose 14. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tage seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen. Kennen wir einen Priester, der es sich gefallen ließ, außerhalb des Lagers zu gehen? Zuerst heißt es, der Aussätzige soll zum Priester gebracht werden. Aber niemals kann ein Aussätziger überhaupt ins Lager Israel kommen. Das geht nicht. Also muss, bleibt kein anderer Weg übrig, als dass der Priester hinausgeht zum Aussätzigen. Und dort, außerhalb des Lagers, wird dann der Aussätzige zum Priester gebracht. Was geht das uns an, was damals mit einem Aussätzigen geschah? Geht uns das etwas an? Ja. Der Aussatz ist das Bild der Sünde. Das Bild eines Menschen, der durch und durch im Blut, in den Fasern seines Fleisches durchseucht ist mit dem Gift der Sünde. Und Gott sei Dank gibt es da eine Reinigungsmöglichkeit. Und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen und besieht ihn der Priester und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. Ja. Also der ist gesund. Der Aussatz ist weg. Ja, was soll noch weiter mit dem geschehen? Wir denken so, ich bin jetzt gesund. Ich bin jetzt heil geworden. Wann sind wir heil geworden? Wer Christus am Kreuze im Glauben erblickt, ist heil zu derselben Stunde. So. Aber jetzt fängt die Reinigung erst an. Ich darf nun vor Gott stehen als gesund im Glauben. Das ist Paulus. Gesund im Glauben. Gesund in der Hoffnung. Gesund in der Liebe. Heil. Gerettet. Unser Leben, mein Leben ist mit Christus verborgen in Gott. So, jetzt könnte ich sagen, da ist ja alles schön perfekt. Ne? Wenn wir mal hören. Ich habe weiter nichts zu tun, werde gleich sehen. Und das Übel des Aussatzes ist heil geworden. Er ist also gesund vom Aussatz. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, ich kann knallvoll gesund sein und vom Scheitel bis zur Sohle schmutzig und dreckig. Ist das möglich? Besonders wenn ich dann noch eine ansteckende Krankheit hatte. Ich bin gesund von der ansteckenden Krankheit, aber man weiß nie, ist nicht doch noch Gefahr. Jetzt kommt eine Prozedur. Vorerst eine Zubereitungsart eines Reinigungsmittels zuerst. Da und hergestellt auf eine Weise, wenn wir dieser Handlung zuschauen würden, würden wir uns entsetzt abwenden und sagen, also ein solcher Hokuspokus, eine solche Zauberei, solche Zauberformen, nein, da mache ich nicht mit. Wir hören einmal den Buchstaben. Für den, der zu reinigen ist, soll der Priester gebieten, dass man erstens zwei lebendige, reine Vögel nehme. Zweitens und Zedernholz. Drittens und Karmesin. Und viertens Isop. Und der Priester soll gebieten, jetzt kommt die Handlung, die Prozedur, dass man den einen Vogel schlachte in ein irdenes Gefäß oder in einem irdenen Gefäß über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über dem lebendigen Wasser. Stellen wir uns das mal vor, so ein Vorgang. Ne? Das ist die Zubereitung des Reinigungsmittels, durch das der vom Aussatz geheilt wird, erst gereinigt werden kann. Und er soll auf den, jetzt kommt der Vollzug, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal sprengen und ihn für rein erklären. So, das denken wir jetzt, die Sache aber fertig. Nein, es geht dann erst los. Jetzt sollen wir uns diese sonderbare Zubereitungs- Prozedur näher an und möchten erleben, was es heißt, seine Worte, diese Worte spricht der Geist Christi, seine Worte sind Geist und Leben. Als die Engel solche Reinigungsmittelbereitung beschlossen haben und ihre Anträge dort unterbreitet haben sie es genauso gemeint, wie es hier geschrieben steht. Nach dem Buchstaben. Gott hat es ihnen zum Beschluss erheben lassen und ins Gesetz aufnehmen lassen, weil er diese Worte voll Geist und Leben sah von sich aus. In Christus Jesus und dem Heiligen Geist, im Blut des Christus und im Vater der Herrlichkeit. Und das möchten wir jetzt in den einzelnen Stücken wahrnehmen. Möchte uns der Geist und der Herr Herzen und Schrift öffnen, wie es bei den Jüngern schon immer in der Fall war. Dass wir nachher sagen können, brannte nicht unser Herz in uns. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist nicht bald her mit der Eröffnung des Wortes Gottes oder des Gesetzes Gottes, hat nicht David immer wieder gesagt, deinem Knecht geht es beim Lesen des Gesetzes wie einem, der reiche Welt befindet. Dein Knecht hat seine Lust, seine Wonne an deinem Gesetz. Ja. Und solange wir das nicht haben, haben wir das Gesetz noch nicht richtig gelesen, wie man es lesen soll und darf. Also, der Befehl des Priesters lautet, gebieterisch, da gibt es nicht kein Ungehorsam, keine Änderung, keine Verbesserung, kein Weglass, dass man zwei lebendige, reine Vögel nehme. Angenommen, ich bekäme den Auftrag, das zu tun. Ja. Bitte schön, ganz schnell, alle Fenster auf. Angenommen, ich bekäme den Auftrag, zwei reine, lebendige Vögel zu bringen. Was würde ich für Vögel aussuchen? Ich würde mich gar nicht lange besinnen, sondern einfach die zwei nehmen, die im gleichen Kapitel in Vers 22 genannt sind. Entweder zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben. Habe ich dann ganz sicher zwei reine Vögel gewählt, lebendige Vögel. Ja. Das Erste. Zweitens. Und Zedernholz. Das ist in Israel keine Kunst. Ein Stück Zedernholz kann man ohne weiteres bekommen. Alles muss ja in dem Maße, in der Größe sein, dass es in der Hand eines Priesters zusammen Platz hat. Kann also ein kleines Stück Zedernholz sein. Was versteht der Geist Gottes, das Wort Gottes, unter dem Begriff Zeder des Libanon? Zedernholz. Der Libanon ist die Darstellung für sämtliche Königsgeschlechter der Erde überhaupt. Das ist der Libanon. Der Berg der Könige, der Königreiche, konzentriert. Jede Zeder auf dem Libanon stellt einen einzelnen König dar oder stellt ein Königreich dar. Nun geht die Schrift so weit, dass sie sagt, der oberste Wipfel einer Zeder, der letzte Spross, ist der letzte König in Israel. So genau, merken wir. Also was stellt eine Zeder dar? Eine Zeder, einen König oder ein Königreich. Nun kennt die Schrift den Ausdruck, die Zeder des Libanon. Das ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe oder der letzte Spross, der König der Könige. War Salomo ist der König in Israel, in Herrlichkeit, ja. Und hat er, mit was für Holz hat er den Tempel Gottes gebaut? Für den König der Könige. Hat er noch nicht ein Haus des Waldes Libanon gebaut, das heißt aus lauter Zedernholz? Also, die Zeder des Libanon ist der König der Könige, der Höchste, der Allherrscher. Zedernholz stellt Gott dar als der Allherrscher, der König der Könige. Ja, was stellt denn eine Taube dar? Nach der Welt. Den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Warum zwei Tauben? Warum? Warum erscheinen zwei Esel, wenn der Herr Jesus einen braucht? Ja, es ist immer schön, wenn uns die Schrift in große Verlegenheit bringt. Damit wir immer mal erkennen können, wie töricht, wie unfähig wir sind, Geistliches zu verstehen. Aber dann dürfen wir bitten um Weisheit, dass der Herr schenkt zu uns die Einsicht. Nun, die eine Taube stellt den Geist selbst dar. Die andere Taube stellt den Sohn der Jona da. Jona heißt Taube. Wer wurde genannt ein Sohn Jonas?
Petrus.
Ein Sohn des Jonas. Sein Vater hieß Jonas. Wer war Jona? Eigenartige Taube. Ja. Aber der Prophet Jona, der hatte etwas Gewaltiges von der Taube, als Sohn der Taube. Ah, jetzt haben wir die Taube und einen Sohn der Taube. Das sind die Weisen. Die eine Taube stellt den Heiligen Geist dar, ohne Zweifel. Und die andere Taube ist der Sohn der Taube, nämlich gezeugt durch den Heiligen Geist. Wer ist das? Christus. Der Geist Jesu Christi, sein persönlicher Geist, war das Heilige Geist. Auch von der Taube. Ja. Er ist der einzige Zeugte durch den Geist Gottes. Er ist der Sohn der Taube, eine Taube in sich selbst. Und als er es sich gefallen hatte lassen, durch Johannes den Täufer im Jordan getauft zu werden, was geschah? Da kam der Geist Gottes, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und auf ihn und blieb auf ihm. Da gab der Geist des Vaters seinem Geist das Zeugnis, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wie ist es bei uns? Und wie ist es bei uns? Genau gleich. Der Geist gibt Zeugnis, mein Geist, dass ich der geliebte Sohn, ein geliebter Sohn, dass ich bin. Das sind die zwei Tauben. Der Heilige Geist, Gott ist Geist, Gott selbst und sein Sohn. Da haben wir die beiden Tauben. Was Zedernholz ist, haben wir gehört. Gibt es etwas Heiligeres als den Heiligen Geist? Ausgeschlossen. Das Allerheiligste ist das. So. Gibt es etwas Höheres als die Zeder des Libanon? Im Begriff des Wortes Gottes, nein. Das stellt den Höchsten aller Könige dar. Die Zeder des Libanon. Es gibt viele Zedern des Libanon, aber nur eine Zeder des Libanon. Es gibt viele Söhne Gottes unter den Engelfürsten, aber nur einen Sohn Gottes. Und so weiter. Es gibt viele Herren, nur einen Herrn. Es gibt viele Götter, aber nur einen Gott. Wir haben jetzt vor uns
den Allerheiligsten, das Allerheiligste und den Allerhöchsten. Das liegt in den beiden ersten Stücken, Taube und Zedernholz. Und jetzt kommt genau das Gegenteil. Das nächste Drittel heißt Karmesin. Karmesin ist die bekannte oder weniger bekannte tiefrote Farbe, von der die Schrift sagt, wenn deine Sünde rot wäre wie Karmesin, wie Schnee soll sie werden. Also was bedeutet Karmesin? Sünde. Gibt es etwas Unreineres? Gott. Entgegengesetzteres als die Sünde? Wiederum nicht. Was ist Karmesin an sich? Wir haben schon den Namen gehört, Schildlaus. Eine weibliche Schildlaus legt ein ganzes Eiergelege. Nun kommt jemand, der Bescheid weiß, sammelt Eiergelege der Schildlaus, braucht weiter nichts zu tun, als das noch zu zerquetschen, dieses sympathische, ästhetische Gebilde, noch zu zerquetschen, und er hat die teuerste Farbe, lichtecht, waschecht und was ihr noch wollt. Karmesin. Übrigens, liebe Töchter und Schwestern, die teuersten Lippenstifte sind echtes Karmesin. Sind wir verwundert vielleicht, wenn jetzt am Fenster der Hure Rahab zu Jericho als Aushängeschild ein Karmesinfaden hing? Also besseres Zunftzeichen hätte sie nicht wählen können. Aber galt nicht gerade dort, wenn deine Sünde rot wäre wie Karmesin. Tatsächlich. Hebräer 11 im Kapitel der Glaubenshelden und Heldinnen erscheint unsere Rahab von Jericho. Durch Glauben kam Rahab nicht um mit den Ungläubigen. Also war sie gläubig oder ungläubig? Die Rahab, die Hure von Jericho, hat vor den Ohren der beiden israelitischen Kundschafter einen solchen Glauben an die Zusagen des Gottes Israels, an das Volk Israel, bezeugt, vor ihren Ohren. Dass, ich bin überzeugt, der Herr Jesus einmal sagen wird, wahrlich, solchen Glauben, wie die Hure Rahab zutage brachte, fand ich in ganz Israel nicht. Die hat ihnen unter anderem gesagt, wir haben gehört, mit welcher großen Macht und Treue euch euer Gott aus Ägypten geführt hat, wie er den Pharao geschlagen hat, was er am Sinai erlebt hat, und das und das und das und das alles nicht. Und deshalb ist unser aller Herz entfallen und wir wissen, mit uns ist alles. Israel erstürmt Jericho. An einem Fenster hängt ein Karmesinfaden und hinter dem Karmesinfaden findet sich wer? Selbstverständlich mal die Rahab. Aber wer auch noch? Ihr ganzes Vaterhaus und alle ihre Bekannten. Sehen wir uns mal die Gesellschaft vor. Alle diese wurden gerettet. Also, die Edlen, die Hohen, die Vornehmen, die Fürsten, die jämmerlichste Sorte Mensch von ganz Kanaan. halten. Als die beiden Zwillinge geboren wurden, Söhne des Judah und seiner Schwiegertochter Tamar, da streckte der Erste einer seine Hand heraus zu ihm. Eigenartig, was da alles steht, geschah und notiert ist. Und die Hebamme prompt, die offenbar die jüdischen Hebammen sind, bindet an die Hand, die hervorkam, einen Karmesinfaden. Hast du recht gefunden? Ja. Ein Karmesinfaden. Der zieht die Hand zurück und dann kommt der Bruder heraus. Nicht? Aber jetzt wusste sie, welcher zuerst die Hand hervorgestreckt hat. Nicht? Also das sind alles Dinge, Vorgänge im Kleinen. Und liebe Geschwister, was gilt auch hier? Das, was war, ist das, was geschehen wird, nur ein bisschen größer und umfangreicher. Aber hierher zurück. Jetzt muss der Priester das Unreinste nehmen, was es gibt. Feuer. Karmesin. Zerdrücktes, schildlaus Eiergelege. Und Isop. Was ist Isop? Salomo sprach über alle Bäume. Jetzt von der Zeder des Libanon, höchster, bis zum Isop, der an der Mauer, an der Ruinenmauer oder am Schutthaufen herauswächst. Also was ist Isop im Vergleich mit allen Bäumen? Das jämmerlichste Geschöpflein, das am Schutthaufen seines Lebens vegetiert. Das jämmerlichste Geschöpflein, das elendeste Tröpfchen. Also, was sind die beiden Stücke, die dem Allerheiligsten gegenüber oder entgegen das Sündigste, was es gibt, das Unreinste, und dem Höchsten der Zeder gegenüber, was? Das Geringste, Verachtete. Ja. Kann jetzt der Heilige Geist das Reinste, was es gibt, mit dem Unreinsten, was es gibt im Kosmos, Gemeinschaft haben? Antwort nach dem Gesetz: unmöglich. Unmöglich. Aber was lesen wir in Römer 8? Dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Kann der Höchste in seiner Herrlichkeit nach dem Gesetz Gemeinschaft haben mit einem jämmerlichen Wesen am Schutthaufen oder an, also im Ruinenzustand seines Lebens? Nach dem Gesetz nicht. Nach dem Gesetz gilt nur, dass das Reine in keiner Weise auch nur in Berührung kommen darf mit dem Reine. Und dass der Hohe, Erhöhte nicht berühren darf irgendetwas in seinem, in seiner Verkommenheit, seiner Ruinenstellung. Das ist das Gesetz. Jetzt liegen also je zwei Stücke vor uns, die auf keinen Fall Gemeinschaft haben können. Und was geschieht jetzt? Und siehe da, nach dem Gesetz. Jetzt wird geboten, dass die eine Taube geschlachtet wird. In Was geschieht jetzt? Und siehe da, nach dem Gesetz. Jetzt wird geboten, dass die eine Taube geschlachtet wird. In einem irdenen Gefäß. Was ist denn ein irdenes Gefäß? Wir tragen diesen Schatz des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes in einem irdenen Gefäß. Gab es nun eine
wirkliche Taube unter den Menschen, die ein in einem irdenen Gefäß in Menschengestalt, sogar in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, geschlachtet wurde. Merkt ihr etwas? Ja. Über lebendigem Wasser, was heißt das? Nach dem Worte Gottes, nach dem Gesetz. Lebendige Wasser. Und jetzt kommt das Unglaubliche, jetzt kommt das Unmögliche. Jetzt, nachdem das Blut der einen Taube, nämlich des Sohnes Gottes, geflossen ist, kann jetzt das dem Gesetz Unmöglichen von Gott getan werden. Nämlich, jetzt nehme der Priester die lebendige Taube, das ist Gott, das ist der Heilige Geist, und das Zedernholz als den höchsten gleichzeitig. Und das Karmelin und der Isop, alle vier in seiner Hand, aber augenblicklich was zu tun. In das Blut des Geschlachteten, der geschlachteten Taube tauchen. Also, wodurch allein wird das dem Gesetz Unmögliche möglich? Dass die unmögliche Vereinigung ins Blut Jesu Christi getaucht nicht nur möglich ist, sondern wunderbar selbstverständlich. Jetzt, was sich nie hätte zusammenfinden können, bildet im Blute der geschlachteten Taube, des Sohnes Gottes, den Menschengestalt, bildet eine vollkommene Einheit. Der Heilige Geist und ich, der unreinste Sünder, sind eins. Der Höchste und ich, der Elendeste, im Schutthaufen meines Lebens, mein Dasein festen, sind eins. Aber das Unglaublichste, Wunderbarste kommt erst. Diese vier, je zwei gegensätzlichen Stücke bis anhin, jetzt im Blute der Taube und in der Hand des Hohen Priesters eins gemacht, bilden jetzt in der Hand des Hohen Priesters was? Erst diese vier Stücke zusammen, triefend vom Blute der geschlachteten Taube, bilden zusammen in der Hand des Hohen Priesters das Entsündigungsmittel für jeden Menschen, der noch der Entsündigung und Reinigung bedarf. Also, bin ich Karmesin von Haus aus? Ja. Bin ich Isop von Haus aus? Ja. Nachdem ich im Blute des Christus mit dem Heiligen Geiste und Gott dem Höchsten eins geworden bin, kann mich nun Gott mitbrauchen, um andere Sünder rein zu machen, zu reinigen, zu heiligen, zu entsündigen? Ich sei Isop oder Karmesin oder beides. Ohne mich, entschuldigt, kommt Gott nicht aus. Denn er, Gott der Höchste und Heiligste, dem kein Ding unmöglich ist, der machen kann, was er will, ohne jemand zu fragen, hält es unter seiner Würde, in seiner Allmacht einfach zu sagen, du bist rein und du bist heilig und so weiter. Das könnt ihr ja nicht wissen. Nicht? Von einem Augenblick zum anderen. Nein. Wenn er uns in seiner Heiligkeit und Hoheit begegnen würde, was würde mit uns geschehen? Ausgriff. Wir sind gleich verbannt. Deshalb begegnet er uns in was für einer Gestalt? Von der Seite von Brüdern, von ehemaligen Sündern her, dann hat der, der noch ein Sünder ist, den Mut, den überhaupt einmal anzuhören, kann ihn ertragen. So begegnet Gott dem Sünder als Sünder. Und wenn derjenige, der mich ansieht, weiß, oh, der da, der mir jetzt sagt, also hat Gott die Liebe, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auch für dich, weil er viel der größere Sünder als ich bin, dann hat er allen Grund, Hoffnung zu schützen, dass auch für ihn die Rettung da sei. Tatsächlich. Und soll mit den vier Stücken siebenmal auf den zu reinigen sprengen und ihn für rein erklären. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Was heißt das? Wen haben wir gesehen unter dem einen reinen Vogel, der nicht geschlachtet wurde? Das ist der Heilige Geist. Kann der Heilige Geist je umgebracht werden? Oder Gott selbst geschlachtet werden? Auch der Sohn hätte ja nicht nie geschlachtet werden können, wenn er sich nicht in ein irdenes Gefäß hätte kleiden lassen. Nachdem aber diese Zubereitung des Reinigungs- und Entzündigungsmittel vollbracht wurde auf Golgatha, finden wir denn auf Golgatha Karmesin und Isop? Was haben sie ihm denn für einen Mantel umgelegt? Purpur und Scharlach, und Scharlach ist Karmesin. Und als ihn dürstet, in der Schwäbisch dürstet, was haben sie ihm dargereicht? Essig, getaucht in ein Büschel, Isop. Und haben nicht gewusst, was sie darstellen nach dem Gesetz. Der hier ist das Büschel Isop, zum Büschel Isop geworden. Der Allergeringste, der am Schutthaufen dieses Kosmos ein jämmerliches Dasein fristete. Bis in den Tod. Er wurde, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. War da Karmesin vorhanden? Er ließ sich zum zerdrückten Schildlaus Eiergelege machen. Für uns. Da haben wir dabei dahin Platz. Da passen wir alle wunderbar hinein. In dem Augenblick, wo der Vater ihn aus dem Tode herausholt, sind wir Karmesin und Isop-Leute mit dabei, die wir uns an ihn gehängt haben, in ihm uns geborgen haben. Und der eine Vogel, der ins freie Feld jetzt wegfliegen kann, ist der Heilige Geist, der jetzt frei ist, zu begnadigen, wen er begnadigen will, und sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will, ohne auch nur ein Jota des Gesetzes und der Engel noch fragen zu müssen. Das ist wunderbar. Also, eine solche anstößige, Zauberformel, okkulte, undurchsichtige Handlung, nicht? Wie man sie bezeichnen müsste, als humanistisch gebildeter Mensch, sozusagen. Ablehnen muss, auch als frommer Christ, das muss man hier etwas scheuen, das geht ja nicht. Das ist man ja schon verstehen als so. Solche Dinge hat die Weisheit Gottes ausgewählt, um es denen zu offenbaren, die sich glauben, ihrem Gott zur Verfügung stellen. Unterordnen, im Gehorsam glauben, was er sagt. Und die gleiche Sache ist denen, die sich über das Wort Gottes stellen, als Richter darüber stellen, ist es ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Uns aber, die wir glauben, ist jeder Stein des Anstoßes überaus kostbar und wunderbar und treibt uns zur Anbetung. So, jetzt aber geht's erst los. Vers 8. Ich mache kurz, aber wir wollen doch bis Vers 20 durchkommen. Und wer zu reinigen ist, ja, haben wir nicht gehört, der Priester soll ihn zu rein erklären. Nachdem er besprengt ist mit dem Blut, mit diesen vier Stücken. Der Priester soll ihn zu rein erklären. Jetzt geht es weiter. Und wer zu reinigen ist, was sagt denn Paulus davon? Sind wir geheiligt oder sollen wir uns heiligen noch? Sind wir rein oder sollen wir ein jeder sich selbst noch heiligen? Beides, beides. Ihr seid schon rein und des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Was der Wort des Gottes. Und weil wir rein sind, sollen wir uns täglich reinigen. Uns selbst und reinigen lassen und heiligen. Das alles kommt in den nächsten Versen. Wir haben verstanden. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich im Wasser baden. Wir blicken schnell zurück. Das Gesetz der Reinigung des Aussätzigen liegt vor uns. Wir haben in den Versen 4, 5 und 6 das Reinigungsmittel zur Kenntnis nehmen dürfen, die Bereitung des Reinigungsmittels, was Gott tut für den zu reinigen, ist das. Er hat sich in Sorge hingegeben, den Sohn, der Taube, die beiden Tauben, und sich zum Kamerin und Isop machen lassen. Für uns, für den Aussätzigen. In Vers 7 haben wir den ersten Vollzug der Entsündigung, was Gott tut an den zu reinigenden, für den zu reinigenden. In Vers 7 der Vollzug und die Freiheit des Geistes. Ihr seid zur Freiheit berufen. Unterwerft euch in keiner Weise irgendwelcher Satzung. Das ist eine der Satzungen Jesu Christi. Ungefähr so, wie in den ersten Versen vom Buch Esther, der König Ahasveros den Befehl ergehen ließ, dass alle seine Diener allem Volk tun sollten nach jedermanns Belieben. Was ist das für ein Gesetz? Wenn jedermann tun soll nach seinem Belieben. Das ist ein Gesetz der Freiheit oder der Knechtschaft. Also, das ist der Geist Gottes ist ja frei. Und wir damit? Im Wasserbad. Und er ist rein. Das heißt schon wieder, und er ist rein. Was bedeutet für uns im Wasserbad? Die Worte. Die Worte uns zu bewegen, das Reine. Ohne weiter. Das Wasserbad des Wortes reinigt, ich möchte so sagen, gleichsam jeweils den äußeren Menschen, das Wasser, währenddem das Blut die befleckte Seele und den Geist reinigt. Das hat die innere Kraft, die stellt die Seele dar. Und wir sehen, das ist in den Versen 8 und 9 dargestellt, das Wasserbad des Wortes, indem der schon Reine sich immer wieder reinigen soll. Er reinigt sich selbst. Der von Gott aus gesehen schon rein ist, schon entzündet ist. Liebe Geschwister, es ist ganz praktisch in unserem Leben. Haben wir nicht ab und zu durch die Gnade Gottes gewisse Phasen in unserem Leben,
erleben können, wo wir den Herrn wirklich von Herzen danken konnten, dass er uns vor dieser und jener Sünde so und so lange bewahrt hat. Wir hatten den Eindruck, jetzt sind wir fast so weit. Und uns. Da geht es wieder von neuem los. Tatsächlich aber der Heilige Geist, der uns alle schon längst erforscht und erkannt hat, der hat hier alles genau so niedergeschrieben, wie es leider bei uns aussieht. Denn der Heilige Geist ist es, der ja unsere Herzen erforscht, aber nicht um uns zusammenzuschlagen, du trauriger Trupp, du elender Kerl, sondern um uns zu trösten, hat er uns erforscht, um uns zu erforschen, wie wir es meinen. Und er hat längst erkannt, dass wir alle nichts mehr tun möchten, was unseren Herrn betrübt, was den Heiligen Geist dämpft. Das lehnen wir ab. Nichts mehr wollen wir mehr von dem tun und lassen und wissen, was ihm missfällt. Und doch geschieht der Auftrag wieder. Der Heilige Geist weiß das besser als wir. Deshalb hört er nicht auf, wie es weitergeht. Vers 11. Oder Vers 10. Und er ist rein. Und dann kommt eine Opferdarbringung, ein weibliches Lamm, gemengt mit Feinmehl, und jetzt kommt zum ersten Mal mit Öl, ein Logöl. Am Eingang des Zeltes soll das geschehen. Das eine Lamm als Schuldopfer, ein Lamm als Sündopfer und Brandopfer. Ja, was heißt das für uns? Wenn wir nun ein Stück weit der Reinigungsprozeduren, die der Geist Gottes für uns zubereitet hat, gekommen sind, dann gilt es das Wort. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, eure Leiber als heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer. Jedes von uns ist ein Lamm, ein Schlachtschaf. Als Schlachtschafe Gottes zur Verfügung zu stellen, das ist jetzt diese Stelle hier. Zuerst erreiche sich selbst im Wasserbad des Wortes. Und jetzt sollen wir geistliche Schlachtopfer, die vererst in unserem eigenen Leibe sich auswirken sollen. Das sind die Verse 11, 12, 13. Jetzt geht's weiter. Und das ist dann hochheilig. Hochheilig. Wenn wir unsere Leiber durch das Blut gereinigt und jetzt dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt, das ist Gott hochheilig. Seht ihr. Vers 14. Und der Priester nehme von dem Blute des Schuldopfers und der Priester tue es, das Blut, auf das rechte Ohrläppchen, auf den rechten Daumen und auf die rechte große Zehe. Das Blut. Was heißt das? Wir sind längst alle schon durch das Blut Jesu Christi heil geworden. Rein. Alle. Aber jetzt erkennen wir, dass wir nur richtig hören können, wenn wir wiederum es mit der Seele Christi tun. Das Wort Gottes hören. Denn das Blut ist die Seele. Das Blut ist die Seele. Das bedeutet, das mit Blut betupfte Ohrläppchen, das Blut, die Seele des Christus erst, vermag unserer Seele die Fähigkeit geben, das Wort Gottes zu hören und entsprechend jetzt dem Fleische nach, dem Leibe nach, Gehorsam zu leisten. Nur in der Kraft des Blutes. Der rechte Daumen heißt, und jede Handlung des Rechts ist nur möglich unter dem Blut. und jeder wohlgefällige Wandel, das Blut auf der rechten Zehe, ist nur möglich unter dem Blut. Die praktische, der Weg, der Wandel, der Handel eines Gottesmenschen. Zuerst richtig hören unter dem Blut, Gehorsamstellung beziehen, und dann kann ich handeln und wandeln. Sonst nicht. Weiter. Vers 15. Und der Priester nehme von dem Log Öl, mit dem Geist da, und gieße es in seine linke Hand. Und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öl mit seinem Finger siebenmal vor Jehova. Dieses Öl steht jetzt dem Geist des Menschen da, der gereinigt ist und der weiter gereinigt werden soll. Mein Geist steht dem Geiste Gottes vollständig zur Verfügung. Aber wer vollzieht das? Nicht ich, sondern der hohe Priester. Und jetzt, 17. Und von dem Übrigen des Öls, das in seiner Hand ist, soll der Priester auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der zu reinigen ist. Und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seiner rechten Fußes. Auf das Blut. Also vorerst ist da auf Ohrläppchen Blut und hier Blut und auf der Zehe Blut. Was das bedeutet, haben wir beachtet. Was ist die sofortige Folge? Anders geht es nicht. Dass der Heilige Geist das sofort heiligt und bestätigt und versiegelt. Hier, was das Hören des Wortes betrifft, den Gehorsam betrifft, die Handlungen betrifft und den Wandel betrifft. Vers 18. Und das Übrige des Öles, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf das Haupt dessen tun, der immer noch zu reinigen ist, der schon x-mal für rein erklärt wurde und immer wieder zu reinigen ist. Stimmt das? Wir können dem Herrn nicht genug danken, dass er es so kennt, besser als wir selber. Brauchen wir also zu Tode betrübt zu sein und uns vom Feind fast umbringen zu lassen, wenn wir wieder einmal merken, dass wir aufs Neue der Reinigung bedürfen? Nein. Der Gerechte fällt siebenmal, steht geschrieben, sonst würde es nicht sagen, und steht wieder auf. Er lebt eine Auferstehung in Christus aufs Neue, und nach der Auferstehung, nach dem Fall, darf er erleben, dass er den Herrn nach dem Wiederaufstehen noch siebenmal lieber hat als vorher. Ist dann auch das zum Guten ausgeschlagen? Was heißt das? Jetzt das Öl auf sein Haupt bedeutet die Fühle des Geistes. Etwas vom Letzten. Versiegelt mit dem Geist. Vers 19. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und Sühnung tun für den, der von seiner Unreinigkeit zu reinigen. Und danach soll er das Brandopfer schlachten. Tritt der Tod ein. Und der Priester soll das Brandopfer und das Speisopfer auf dem Altar opfern. Der Altar stellt die Liebe dar. Jetzt bin ich endlich in der Liebe vollendet. Wann? Wenn das Brandopfer geopfert wird. Beim Eintritt des Todes. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, und er ist frei. Jetzt sind wir soweit. Wenn wir endlich dann in der Liebe Gottes und Christi dargebracht sind, endlich hört einmal auf mit der Reinigung, dann sind wir vollkommen nach Geist, Seele und Leib. Halleluja. Amen. Also haben wir ein wenig kosten dürfen an der Wahrheit, dass das Gesetz vom Sinai für den, der in Christo Jesu das Gesetz liest, dass es Geist und Leben geworden ist. Dass der Herr Jesus tatsächlich Recht gehabt hat, als er den alten Bund mit dem Gesetzeswort und das Neue, das er als Evangelium brachte, dass er das Neue Testament, kurz gesagt, mit neuem Wein verglich und das Alte Testament mit altem Wein. Und sagt, der Neue, der ist gefährlich, also der Alte, der ist sehr explosiv. Da lässt sich also nicht umgehen mit ihm, wie man will. Sagt dann aber abschließend, jeder, der aber schon alten Wein gekostet hat, sagt, der Alte ist jünger. Der Alte ist besser. Liebe Geschwister, und ich darf von Herzen, wenn möglich, wenn ich noch eine Scheitel hätte, bis zur Dose, bekennen, dass das Alte Testament jene Fragen beantwortet, die Gott um der bekannten Verachtung des Alten Testamentes führt, auf den Seiten der Gläubigen. Jene intimsten Fragen der Liebe Gottes und der Menschen beantwortet, die im Neuen Testament nicht beantwortet werden. Aus anbetungswürdigste, wunderbarste Bitte, wer eine Kostprobe dafür haben möchte, möge sich des Büchleins Judas Ischariot und die Liebe Gottes bemächtigen. Bruder Nussbaum und ich sind da einverstanden. Wir haben das umsonst empfangen. Bitte nehmt es umsonst, schenkt es dem, wo ihr den Eindruck habt, das könnte dienen. Wir haben schon Echo bekommen, dass Menschen, die am Verzweifeln waren, umnachtet beim Lesen dieses Schriftchens, da wieder aufgestanden sind. Ja. Und andererseits natürlich auch von solchen, die schon rein sind, nicht wahr, und bei denen schon alles in Ordnung ist, nicht wahr, die stoßen sich dann rein. Jetzt ganz in Ordnung ist. Ja. Also, schön, wir hören noch einmal ein Lied.
Meine Hände waren voll von Dingen, die mit Gold in Einsatz manche Mann, die den Steinen gleich in goldenen Ringen, tragen sie mir zauberhaft und fein. Aber Jesus nahm mir meine Hände, mit dem Stille in seinen Ruhm, machte so der eitlen Lust ein Ende, alles fiel zu seinen Füßen hin. Leere Hände, sprach er, leere Hände, sind wir nötig, um ein Werk zu tun. Leere Hände, sprach er, leere Hände, sind wir nötig, um ein Werk zu tun. Meine Hände waren alle Tage immer unrein und mit Schuld besetzt. Ach, umsonst war alle meine Berge, meine Sünde war noch nicht bedeckt. Aber Jesus nahm mir meine Hände, rief die meinen in den seinen Ruhm, machte so der Unruhe bald ein Ende, durch sein Blut war ich gereinigt nun. Stille Hände, sprach er, stille Hände, sind wir nötig, um ein Werk zu tun. Stille Hände, sprach er, stille Hände, sind wir nötig, um ein Werk zu tun. Ungehorsam waren meine Hände, nur dem eigenen Willen untertan. Gleich als ob man so sein Leben fände, oh wie lang ich da im Stillen war. aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die Seinen auf in meinen Mund, machte so der Unruhe bald ein Ende, oh wie groß ist der Gott am Mund. Deine Hände, sprach er, deine Hände, bin genötigt, um mein Werk zu tun. Deine Hände, sprach er, deine Hände, bin genötigt, um mein Werk zu tun.